온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
스티븐 아우스 라틴 아메리카.
보스 스 아메리카 라티나.
올라, bienvenidos, bienvenidas zum Onda Info 285. Heute präsentieren wir euch drei sehr unterschiedliche Beiträge. Der erste heißt Späte Gerechtigkeit in Guatemala und geht um den ehemaligen Junta-Chef Rios Montt. Von 1982 bis 1983 soll er mindestens 11 Massaker an indigenen Dorfgemeinschaften befohlen haben und nun, 30 Jahre später, könnte ihm endlich der Prozess gemacht werden. Anschließend gibt es dann eine Art Fortsetzung der Berichterstattung über den uruguayischen Karneval. Berichteten wir letzte Woche noch über die Murga in Montevideo, gibt es heute Infos über Candombe in Berlin. Last but not least informieren wir dann über die aktuelle Lage des Landkonflikts in Bajo-Aguan in Honduras. Dort ist seit dem Putsch vor fast 3 Jahren die ganze Bevölkerung sehr starker Repression ausgesetzt, die Region ist stark militarisiert. Und ein Ende des Konflikts ist auch nicht in Sicht. Eher im Gegenteil, der wird immer weiter angeheizt. Doch hört selber. Viel Spaß dabei, wünschen euch eure Onda-Info-Teams.
José Efraín Ríos Montt gilt als das Symbol für die Gräueltaten des guatemaltekischen Staates während der jahrzehntelangen Militärdiktatur, der in dem kleinen zentralamerikanischen Land geschätzte 200.000 Menschen zum Opfer fielen. Als Junta-Chef von 1982 bis 1983 soll er mindestens 11 Massaker an indigenen Dorfgemeinschaften befohlen haben. Nun, 30 Jahre später, könnte Ríos Montt endlich der Prozess gemacht werden. Am Mittwoch vergangener Woche demonstrierten vor dem obersten Gerichtshof Guatemalas rund 300 Angehörige der indigenen Bevölkerungsmehrheit des kleinen zentralamerikanischen Landes. Sie fordern Gerechtigkeit für die Gräueltaten, die während der Militärdiktatur von Soldaten und Milizen an Maya-Gemeinden begangen wurden. Auch Juana Sanchez Tom aus der kleinen Gemeinde San Juan Cotzal in der Hochlandprovinz Quiché ist heute hier. Sie schildert den Angriff des Militärs auf ihr Dorf vor fast genau 30 Jahren.
Este 19 de abril de 1982 me fueron a capturar y me llevaron a la parroquia. Me violaron, pero yo no dije a mi esposo.
Am 19. April 1982 haben mich die Soldaten in die Kirche verschleppt. Mich und so viele Frauen mehr haben sie dort vergewaltigt. Meine Mama haben sie entführt. So viele unserer Brüder und Schwestern haben sie massakriert oder verschleppt. Unsere Ernte, unsere Häuser haben sie niedergebrannt. Warum haben sie das getan? Wir hatten keine Waffen, wir hatten gar nichts. Wir sind einfache Bauern. All die Witwen haben bis heute niemanden, der sich um sie kümmert. Wir fordern Gerechtigkeit. Deswegen bin ich heute hier.
Porque lo asesinaron porque no tienen arma, no tienen nada. Son campesinos, son trabajadores. Todas las viudas que sufren no tienen nada, no hay quien lo apoya, no tiene apoyo.
Anfang der 80er Jahre überzogen die Militärs das Land mit einer Politik der verbrannten Erde. Die Armee löschte ganze Maya-Dörfer im Hochland aus, weil sie die Indigenas verdächtigten, die Guerilla zu unterstützen. Für Staatsanwaltschaft und Menschenrechtler seien Massaker wie das von San Juan Cotzal Teil einer Strategie des geplanten Völkermordes. Francisco Soto vom Menschenrechtszentrum Caldeace, das die Hinterbliebenen als Nebenkläger vertritt, fasst die Begründung der Anklage zusammen.
Quedan un total de más o menos 318 víctimas mortales que se ha logrado exhumar hasta el momento.
Allein in den drei Gemeinden im Exil-Dreieck im Department Quiché wurden bislang über 300 Menschen in Massengräbern gefunden. 25.000 Menschen mussten sich zum Teil für über 10 Jahre in den Bergen verstecken. Zahllose Kinder wurden zu Waisen. Sie wurden von den Militärs entführt und zur Adoption in Guatemala und im Ausland freigegeben. Hochgerechnet auf das ganze Land kommen wir auf Hunderttausende Opfer. Das sind die Verbrechen, die den Tatbestand des Völkermordes erfüllen.
Estos son los hechos que básicamente constituyen el delito de genocidio tipificado en nuestro país, ¿verdad?
Hauptverantwortlicher für diesen Völkermord sei der damalige Junta-Chef Efraín Ríos Montt gewesen, so die Anklage der Staatsanwaltschaft und so auch die Einschätzung von Francisco Soto.
Bueno, el general Ríos Montt fungía como jefe de Estado, presidente de la República y comandante general del Ejército.
Ríos Montt war Präsident der Republik und oberster Armeechef. Als solcher hatte er die Verantwortung für die Aufstandsbekämpfungspolitik. Dokumente und Aussagen von ehemaligen Offizieren belegen, dass Ríos Montt über die Truppenbewegungen informiert war und einer der Erfinder dieser Politik ist, in deren Folge all diese Massaker begangen wurden.
In gran medida el creador de la estrategia global contra insurgente, que da como resultado esta serie de masacres que se dieron en su periodo, ¿no?
Über ein Jahrzehnt lang genoss Efraín Ríos Montt als Abgeordneter und sogar Kongresspräsident strafrechtliche Immunität. Erst jetzt, nach dem Ende seiner politischen Laufbahn, ist eine Verfolgung des ehemaligen Junta-Chefs möglich. Francisco Soto erläutert die Bedeutung des Verfahrens nicht nur für die Überlebenden der Massaker, sondern auch für die Zukunft Guatemalas.
Que obviamente las víctimas del conflicto reclaman justicia, no solo por las personas que murieron, sino que por todas las condiciones infrahumanas que se dieron en esos años, ¿no? De persecución hacia la población.
Natürlich verbinden die Überlebenden mit einem Prozess die Hoffnung auf Gerechtigkeit, nicht nur für die Ermordeten, sondern für alle Grausamkeiten, die sich in den Indigena-Gemeinden ereignet haben. Andererseits wäre ein Schuldspruch ein wichtiges Signal. Nur wenn die Justiz in der Lage ist, solche Verbrechen zu verfolgen, kann es eine Garantie geben, dass sich derartiges niemals wiederholt. Ein Schuldspruch wäre eine Warnung an die junge Generation von Offizieren, dass sie zur Verantwortung gezogen werden, sollten sie jemals solche Verbrechen begehen.
De oficiales de que no pueden realizar este tipo de hechos, ya que después la justicia va a impartirse y ellos van a tener que cumplir condenas por los hechos que puedan cometer, ¿no?
Die juristische Aufarbeitung des guatemaltekischen Völkermordes hat nach Jahren der Untätigkeit zuletzt Fortschritte gemacht. 2011 sind zwei hochrangige Generäle verhaftet worden und müssen sich vor Gericht verantworten. Ein weiterer ist flüchtig. Doch vor allem eine Verurteilung des damaligen Junta-Chefs Ríos Montt hätte Symbolcharakter. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Die Verteidigung sorgt durch Verfassungsbeschwerden und Befangenheitsanträge immer wieder für Verzögerungen des Prozessauftakts. Und sein hohes Alter lässt Zweifel aufkommen, ob der mutmaßliche Verantwortliche für den guatemaltekischen Völkermord jemals strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen wird. Efraín Ríos Montt wird dieses Jahr 86 Jahre alt.
Bye. Ich heiße Peter Gant aus Uruguay. Wir sind hier im Centro de Ritmos Afro-Sudamericanos. CRAS nennen wir uns und wir spielen Candombe.
Wir sind sehr froh, dass wir diesen Keller gefunden haben. Hier stören wir niemanden.
Das ist ein Rhythmus aus Uruguay, ein afrikanischer Rhythmus, den die afrikanischen Sklaven zur Kolonialzeit nach Uruguay in ihren Gedanken mitgenommen haben als Sklaven.
Am Sonntag sind wir Gruppe 58 im Karneval der Kulturen. Wir nehmen schon teil seit 2003 und wir freuen uns schon riesig drauf. Es ist unser Höhepunkt des Jahres.
Der Karneval der Kulturen ist was ganz Besonderes, also ganz anders als in Uruguay, wo 45 Komparsas untereinander konkurrieren. Es ist also eine einzige Disziplin. Ja. Hier sind wir die einzige Komparsa, die einzige Candombe-Komparsa, die mit allen möglichen Kulturen konkurrieren. Was heißt, dass man vor der Jury eine Message darstellt.
Dieses Jahr trommeln wir, unser Thema ist, wir trommeln gegen Diktaturen, also hauptsächlich in Ungarn.
Und zwar haben wir die Uruguayer versucht zu überzeugen, dass wir dieses Jahr mal für ein Thema in Europa trommeln, nämlich für das Clubradio in Ungarn. In Ungarn ist eine schlimme Entwicklung, da werden die Meinungsfreiheit, die Medienfreiheit beschnitten. Da unterstützen wir eben dieses Clubradio. Das ist eine der letzten Radiostationen, die noch versucht, freie Berichterstattung zu machen. Wir haben ein großes Pappradio gebaut, was wir aufs Auto machen. Da steht drauf, Candombe Uruguay grüßt Clubradio. Wir wollen einfach für die Pressefreiheit trommeln.
Candombe. Sie wird mit drei Trommeln gespielt. Das ist der Chico. Diese Trommel ist der Grundrhythmus, der Motor des ganzen Candombes. Hört sich so an. Trommel Nummer zwei ist der Piano. Piano wie Klavier. Das ist die Basstrommel. Sie bildet mit dem Chico den Grundrhythmus des Candombes. Es hört sich ungefähr so an. Die dritte Trommel ist der Repique. Das ist eine Trommel, die diese Grundbasis, die Chico und Piano bilden, noch einmal weiter abrundet, hat aber auch eine Extrafunktion zu improvisieren. Der Repique macht den Candombe abwechslungsreich. Das hört sich ungefähr so an.
Auch Tanz wird hier sehr viel geübt.
Es gibt drei ganz traditionelle Tänzer. Das eine ist ein Paar, also Mann und Frau, und sie heißen Mama Vieja, die Frau, und Gramigero, der Mann. Die Mama Vieja, das war zu Kolonialzeiten das liebe Hausmädchen der weißen Herren, und der Gramigero ist ein alter Medizinmann. Die andere Figur ist eine Escovedo, das war früher ein so etwas wie ein Schamane.
Es gibt mehrere Figuren, ne? Und eine Vedette haben wir dieses Jahr aus Uruguay. Da hat uns die Botschaft geholfen, die hat das Ticket bezahlt.
Hola, me llamo Nadia Valverde, soy de Uruguay, de Libertad San José. Que bueno, vine a Berlín a participar de este hermoso Carnaval de las Culturas.
Das ist eine echte Vedette. Vedette kommt ja aus dem französischen Sternchen und das hat sich im Karneval etabliert. Eigentlich gab es das früher bei den Afro-Uruguayern nicht. Ne? Das kam erst in den 50er Jahren, rübergeschwappt bestimmt aus Brasilien.
Y bueno, la vedette es la que va adelante de los tambores, es la que va, es como que va vendiendo, es como la que te vende el espectáculo.
Das ist die, die im Bikini natürlich tanzt, mit Federn und so weiter.
Ja, unsere Gruppe ist ganz gemischt.
In Berlin gibt es höchstens 60 Uruguayer. Und da müssen wir uns natürlich Verstärkung holen. Sehr viele leben in Schweden, Kinder von Exilanten noch aus der Diktaturzeit. Und es kommen auch aus Holland welche und aus verschiedenen Städten, aus Deutschland, Hamburg, Bremen, manchmal Stuttgart, Regensburg. Wir haben auch Kontakte mit Paris und Barcelona. Da, also in Spanien leben sehr viele Uruguayer.
Primera vez in Berlin, sí. Primera vez acá.
Der Karneval 2012 vorbei wird, feiern wir und reden wir gleich über Karneval 2013.
Vamos a ganar todos y si vamos a perder, vamos a perder todos.
Luchen juntos por la igualdad, porque no hay políticos ciegos explotando a la humanidad. Tu país.
Die Kämpfe um Land in Honduras gehen weiter. Seit gut zwei Jahren verfolgen wir die Entwicklung der Landkonflikte in Honduras und immer wieder tritt ein Name auf, Miguel Facusé, Großgrundbesitzer, Investor, industrieller Palmölhersteller, Onkel des ehemaligen Staatspräsidenten und Pressemagnaten Carlos Flores. Egal ob im Süden oder im Norden des Landes, die Bauern und Bäuerinnen stehen diesem einflussreichen Mann im Kampf für ihr Recht auf Land gegenüber. Eine besonders konfliktreiche Region ist das Tal von Bajo Aguan im Norden Honduras. Seit dem Militärputsch von 2009 müssen sich die Bauernorganisationen nicht nur gegen die Privatarmee, Facusés und andere Großgrundbesitzer verteidigen, sondern auch gegen die staatliche Militäroffensive. In den letzten 2,5 Jahren wurden 48 organisierte Bauern und Bäuerinnen ermordet, von Militär und privaten Sicherheitskräften. Die in Bajo Aguan lebende Bevölkerung ist ständiger Repression ausgesetzt. Bauern aus Bajo Aguan berichten.
Hemos sido desalojados violentamente 6 veces por parte de las autoridades estatales del ejército.
Wir wurden bereits 6-mal gewaltsam geräumt durch das staatliche Militär, die Polizei und die Sicherheitskräfte der Großgrundbesitzer, was auch Paramilitärs einschließt. Wir wurden häufig bedroht und die Repression in der Region hat zugenommen, was zu einer Verschärfung des Konflikts führt. Es kam zu einer strategischen Verfolgung der bäuerlichen Bewegung in Aguan seitens der Großgrundbesitzer sowie der neuen Regierung.
De una forma como planificada tanto los terratenientes como del nuevo gobierno.
Nosotros hemos sido el departamento más militarizado en la historia de nuestro país.
Das ist hier das am stärksten militarisierte Gebiet in der Geschichte Honduras. Ein Departement, das vom Militär umzingelt wird, als wären wir ein anderes Land, das es zu bekämpfen gilt. Wir wurden von der Stadt praktisch isoliert. Wir nehmen an, dass sie uns nicht von den Ölpalmenplantagen weglassen, damit wir vor Hunger oder Durst klein beigeben und unsere Ländereien freiwillig räumen. Aber das haben sie nicht geschafft.
Y que desalojáramos voluntariamente nuestras tierras, pero no lo lograron.
Nun steht ein weiterer Höhepunkt des Konflikts um die Ländereien bevor. Miguel Facusé veröffentlichte in der Tagespresse eine einseitige Frist. Er droht, die bäuerlichen Familien von ihrem Land vertreiben zu lassen, wenn er nicht bis zum 1. Juni dieses Jahres eine Entschädigungssumme von insgesamt 28,5 Millionen Dollar erhält. Die bäuerliche Organisation MUCA stellt sich dagegen.
El señor Miguel Facusé exige que se le pague 250.000 lempiras por hectárea.
Herr Miguel Facusé fordert 250.000 lempiras pro Hektar und wir als Bewegung sind nicht bereit, diesen Preis zu zahlen, weil es das nicht wert ist. Hier können wir zeigen, in welchem Zustand sich die Ländereien der Oligarchen befinden. Total vernachlässigt. Wir haben ein Gelände gepflegt und ein anderes so belassen, wie es war. Denn wir machen dem Herrn Miguel Facusé eine Kampfansage. Er kann kommen oder eine Kommission schicken, um sich anzuschauen, wie vernachlässigt hier alles ist. Es gibt ein Gesetz, das besagt, dass der Reichtum des Landes der Bevölkerung zugutekommen soll, um seine wahre Funktion zu erfüllen. Aber in diesem Fall ist es so, dass die Herren die Ländereien ausbeuteten und den Reichtum ins Ausland beförderten, während die Bevölkerung jeden Tag mehr in der Armut versinkt. Und deswegen haben wir, die Vereinte Bewegung der Bauern von Aguan, den Kampf aufgenommen, ohne zu wissen, was auf uns zukommt. Aber wir werden, wie auch immer, unser Land verteidigen.
Und es ist por eso que nosotros como Movimiento Unificado Campesino del Aguan hemos emprendido esta lucha sin importarnos lo que tengamos que pasar, pero vamos a defender esta tierra como sea necesario.
Diese Herren haben den Boden auf betrügerische Weise ausgebeutet. In meiner Hand halte ich eine Erlaubnis, die den Unternehmern 2002 vom Staat gegeben wurde. Das heißt, dass sie nicht die Eigentümer des Landes sind, sondern dass der Staat ihnen allein eine Konzession für einen bestimmten Zeitraum erteilt hat. Zu der Zeit waren es 3 Jahre.
In aquel momento se lo dieron por 3 años.
Knapp 80% der Landbevölkerung lebt in extrem armen Verhältnissen, mit weniger als einem halben Dollar pro Tag. Die fruchtbarsten Ländereien werden von wenigen Großgrundbesitzern mit der afrikanischen Ölpalme bepflanzt, deren Erzeugnisse für den Export bestimmt sind. Grundnahrungsmittel wie Mais, Bohnen und Reis müssen wegen dieser Monokultur mittlerweile importiert werden. Wie konnte es nach der Agrarreform der 1970er Jahre erneut zu einer derartigen Konzentration von Landbesitz kommen? Ein geschichtlicher Rückblick. Der Prozess der Agrarreform fand seinen Höhepunkt zwischen 1973 und 1977, als 120.000 Hektar Land in nur 5 Jahren an bäuerliche Familien verteilt wurden. Viele Menschen wurden dafür in die Region Bajo Aguan umgesiedelt. Zu der Zeit gab es die stärkste bäuerliche Organisierung und der Staat schuf eine Infrastruktur für diesen bis dato einsamen Landesteil, auch um der Monokultur der afrikanischen Ölpalme den Weg zu öffnen. Seit 1992 wurde im Rahmen der Strukturanpassungsmaßnahmen das Gesetz zur Modernisierung und Entwicklung des Agrarsektors verabschiedet. Dieses Gesetz öffnete Tür und Tor für die Konzentration des Landes in Händen weniger Unternehmer. Zwar ist in der Agrarreform der 1970er Jahre eine Höchstgrenze von Landbesitz festgelegt, doch diese wurde durch bürokratische Schlupflöcher und Korruption umgangen. Im Jahr 2001 begannen die LandbewohnerInnen, die unter anderem in den bäuerlichen Bewegungen Muka und Marka organisiert sind, die unrechtmäßig verkauften Ländereien wieder für sich zu beanspruchen. Im Juni 2009, zwei Wochen vor dem Putsch, unterzeichneten die Bewegung Muka, das Nationale Agrarinstitut und weitere staatliche Organe eine Vereinbarung zur Schaffung einer Kommission, die die Rechtmäßigkeit des Landerwerbs nachprüfen sollte. Durch den Putsch nahm die Kommission ihre Arbeit jedoch nie auf. Im Dezember des gleichen Jahres begannen 2500 Familien einen autonomen Prozess der Wiederaneignung von 20.000 Hektar Land, das sie für sich beanspruchten. Dies stieß die erste große Welle der Gewalt los. Militär, Polizei und die paramilitärischen Privatarmeen entführten, misshandelten, vergewaltigten, vertrieben und ermordeten widerständige Bäuerinnen und Bauern in der Region Bajo Aguan. Begleitet wurde dies durch eine diffamierende Berichterstattung. Wir leben in einem komplett unruhigen Land, umgeben von ständigen Bedrohungen. Wir wissen schon nicht mehr, was wir machen sollen, denn wir werden entweder von den Sicherheitsleuten oder der Polizei getötet oder durch den Hunger. Um hier an Nahrung zu gelangen, muss man sein Leben einsetzen. Und die Schuld daran trägt nicht das Land, sondern jene, die dieses Land regieren. Im Jahr 2010 unterzeichnete die bäuerliche Organisation Muka einen neuen Vertrag, in dem der Staat sich verpflichtet, ab dem 13. April 2010 nach und nach 11.000 Hektar Land an die Mitglieder von Muka zu übergeben. Diese Vereinbarung wurde bis heute nicht erfüllt. Stattdessen wurde im Juni 2011 ein weiterer Vertrag unterzeichnet. Dieses Mal zwischen dem Staat und dem Großgrundbesitzer Miguel Facusé. Der Vertrag legt die von Facusé eingeforderte Entschädigungssumme für die Ländereien fest, von denen bis heute nicht eindeutig geklärt ist, in welchem Maße sie überhaupt legal angeeignet wurden. Die in diesem Abkommen festgelegten Entschädigungssummen stehen den Interessen der Bewegung Muka konträr entgegen. Denn das würde eine extreme Verschuldung der bäuerlichen Familien nach sich ziehen. Mit dem Ergebnis, dass sie in wenigen Jahren keine andere Möglichkeit haben werden, als ihr Land wieder an die Großgrundbesitzer zu verkaufen. Damit würde ihnen aber ihre einzige Lebensgrundlage entzogen. Deswegen geht der Kampf um ihr Land weiter. Wir müssen kämpfen, um aus dieser Misere, in der wir leben, herauszukommen. Wir sind krank, haben keinen Zugang zu Bildung, sind ohne Behausung und ohne Land. Uns fehlen auch noch viele andere Dinge. Und deswegen werden wir weiterkämpfen.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de